Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Jens Schröder, Chefredakteur von PM und heute geht es um eine historische Frage und da ist natürlich unser Historiker Manuel Opitz wieder mit dabei. Hallo Manuel.
Hi Jens.
Manuel, wenn es in den Nachrichten um Supermächte geht, dann fallen oft natürlich die Namen USA, China, früher natürlich noch mehr als heute Russland. Mich interessiert eine Sache. Welche war eigentlich die erste Supermacht der Geschichte? Das waren ja jedenfalls nicht die USA. Mir fallen bei so einem Thema dann Sachen wie Ägypten ein, das war ja ein großes Reich, oder das Hethiterreich, das ist schon etwas weniger bekannt. Aber ich bin nicht sicher, wer waren denn die ersten, die Supermacht waren?
Ja, Ägypten und die Hethiter, die sind natürlich schon mal ganz gute Stichworte. Das waren natürlich beides mächtige Herrschaftsgebilde. Die Frage ist ja letztlich, ab wann denn eine Macht überhaupt eine Supermacht ist.
Werbung.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Werbung Ende.
Ja gut, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Heute gehen möglicherweise gehören Atomwaffen dazu. Aber ich denke mal, es hat ja auch mit Handel zu tun, mit Weltmachthandel und mit der Ausdehnung natürlich eines Territoriums. Also Weltmacht ist ja auch ein geografischer Begriff.
Ja, genau. Also wenn man den Begriff Weltmacht hernimmt, ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Und nun ist es so, dass sich das Einflussgebiet des sogenannten neuen ägyptischen Reiches, so um 1500 vor Christus sind wir da, das erstreckte sich entlang des Nils, von Nubien nach Norden zum Mittelmeer und dann entlang der Küste bis ins heutige Syrien. Und das hethitische Großreich, das beherrschte so um 1300 vor Christus eben weite Teile der heutigen Türkei, auch Teile von Mesopotamien und auch Nordsyrien.
Okay, im Prinzip willst du mir jetzt sagen, dass diese beiden Reiche, also Ägypten und Hethiterreich, für eine Supermacht irgendwie zu klein waren, weil die da in dieser Region geblieben sind. Wir suchen also eine wirkliche Weltmacht. Da würde mir jetzt noch einfallen, Alexander der Große, der war ja doch ein bisschen weiter gereist mit seinen Truppen.
Ja, der war tatsächlich weiter gereist. Alexander der Große, da bist du jetzt echt richtig, richtig nah dran. Aber der hat ja auch ein anderes Weltreich erobert zuvor.
Ah, das muss es ja schon gegeben haben, dann, wenn er es erobert hat. Das war dann ja, das weiß ich noch, das war Persien dann.
Ja.
Gilt das als Weltreich?
Ja, tatsächlich. Also jetzt haben wir es. Persien gilt tatsächlich in der Geschichtswissenschaft als erstes Weltreich der Geschichte. Also man kann eben auch sagen, als erste richtige Supermacht. Und dieses Reich, das wurde von der Dynastie der Achämeniden begründet.
Achämeniden. Also dafür, dass es die erste Supermacht war, finde ich, sind die ganz schön unbekannt. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Achämeniden.
Ja, der Name, der klingt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich eigentlich auch. Aber du hast bestimmt schon mal den Namen Kyros gehört. Kyros der Zweite war so im 6. Jahrhundert vor Christus eigentlich erstmal nur ein ganz kleiner Stammesfürst am Persischen Golf so. Und der baute seinen Einflussbereich nach und nach aus. Erst unterwarf er einen Großteil Vorderasiens, dann besiegte er den König Krösus in Kleinasien und schließlich rückte der auch noch ins Zweistromland vor und da zog er im Jahr 539 vor Christus ziemlich triumphal in Babylon ein. Und Babylon, das war ja auch ein großes Reich zuvor gewesen.
Ah, da waren ja schon zwei Großreiche am Start. Aber du redest jetzt von der Asien, Zweistromland, Kleinasien, das klingt ja schon so klein. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum das jetzt ein Weltreich war.
Ja, sehr berechtigte Frage. Also es war so, dass Kyros Nachfolger dieses Reich weiter vergrößert haben.
Ah.
Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus war es so auf dem, ja man kann sagen, Höhepunkt seiner Macht. Und damals reichte es tatsächlich von Thrakien, das sind Teile des heutigen Bulgariens, und dann weiter südlich Ägypten bis zum heutigen Afghanistan.
Okay.
Das heißt, wenn wir uns jetzt diese eine Weltkarte vorstellen, dann sieht man, dass sich dieses Reich über drei Kontinente ausgedehnt hatte. Und deshalb kann man eben zu Recht von Weltreich sprechen. Und man muss sagen, kein Reich zuvor hat eben ähnliche Dimensionen erreicht. Und was auch noch dazu kommt, schätzungsweise lebten 40% der damaligen Weltbevölkerung in diesem Reich. Also das waren damals, man schätzt das, man kann es ja nur schätzen, das waren so ungefähr 50 Millionen Menschen. Das heißt, wenn man das auf heute übertragen würde, dann wäre das so, als wenn 3 Milliarden Menschen in einem einzigen Staat leben würden. Also sozusagen China mal 3.
Weil 3 Kontinente und 40% der damaligen Bevölkerung der Erde, das ist schon, okay, das ist Supermacht. Wie war denn so eine Ausdehnung möglich? Also was haben die Perser anders gemacht als die anderen Reiche ihrer Zeit oder davor, die sich nicht so groß haben ausdehnen können?
Ja, wie das ja meistens so ist, den ganz einfachen einzigen Faktor gibt es nicht. Da waren wohl eben verschiedene Faktoren, die da zusammengewirkt haben. Und dazu gehören natürlich große, weise Könige, also den Kyros den Zweiten, den habe ich ja schon mal angesprochen. Das ist zum Beispiel so ein Herrscher, der ja als milder und großmütiger König in die Geschichte eingegangen ist. Wenn der neue Gebiete erobert hat, dann achtete er zum Beispiel die Sitten und auch die Gebräuche der dort lebenden Einwohnerinnen und Einwohner. Also die durften zum Beispiel ihre alten Götter und die Religion behalten. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um für Ruhe im Reich zu sorgen. Und ja, ich weiß nicht, Jens, wie bibelfest du so bist, aber Kyros
geht so.
Kyros war eben auch der König, der die Juden aus der sogenannten babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Und deshalb finden sich im Alten Testament auch vor allem wohlwollende Worte über die Perser. Und ja, noch 200 Jahre nach Kyros Tod, da hat der griechische Historiker Xenophon den König ziemlich gelobt. Und das ist ja dann doch überraschend, wenn man bedenkt, dass Perser und Griechen ja nicht gerade die besten Freunde so waren.
Also Milde und Großmut als Erfolgsfaktoren, das sollten sich manche heute mal hinter die Ohren schreiben. Aber man braucht ja auch eine Verwaltung, die irgendwie ordentlich organisiert ist. Wie konnten denn persische Könige so ein für damalige Verhältnisse, ja auch für heutige Verhältnisse, riesiges Reich überhaupt zusammenhalten? Die konnten ja nicht überall gleichzeitig Hof halten.
Ja, das stimmt natürlich. Und tatsächlich waren diese Achämeniden, die waren vor allem dafür bekannt, dass sie eine sehr effiziente Bürokratie und eine straffe Organisation aufgebaut haben. Und wie du schon gesagt hast, so ein König, der hatte zwar verschiedene Residenzen in seinem riesigen Reich, aber der konnte natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Und deshalb hatte er die Satrapen. Das waren königliche Verwalter und von denen war jeder für einen Bezirk im Reich zuständig. Und insgesamt war dieses Reich in 20 Bezirke aufgeteilt. Und diese Satrapen, die waren dafür zuständig, die zum Beispiel die Steuern zu erheben, und denen waren auch Truppen unterstellt, mit denen sie dann im Ernstfall auf Geheiß des Königs eingreifen mussten. Außerdem von dieser Verwaltung war Persien ihm dafür bekannt, ein sehr dichtes Straßennetz aufgebaut zu haben. Und am wichtigsten war da die Königsstraße, die führte von Susa in Zentralpersien nach Sardes in Kleinasien.
Fahr ich ja auch auf die Strecke, Susa-Sardes. Das ist so eine klassische Pendelstrecke. Also das war eine wichtige Straße als Kommunikationsschlagader, war da offensichtlich wichtig. Was weiß man über die Straße? Kann man das kurz sagen?
Ja, man weiß tatsächlich einiges. Also die war so 2100 Kilometer lang. Das ist, um sich das vorstellbar zu machen, so ungefähr die Luftlinie von Hamburg nach Lissabon. Und auf dieser Straße waren reitende Kuriere des Königs unterwegs. Und die waren ziemlich schnell. Die schafften so 300 Kilometer am Tag. Das heißt, für diese 2100 Kilometer lange Strecke, da brauchten sie so 7 Tage. Man weiß sogar, dass es unterwegs Raststätten gab, 111 insgesamt. Ja, es gab auch antike Servicestationen mit Übernachtungsmöglichkeit. Es gab Ställe, um die Pferde auszuwechseln. Da war also an alles gedacht. Und ja, das war eben einfach enorm wichtig, denn dank dieser Straßen konnten Nachrichten oder auch, denken wir mal an königliche Anordnungen, die konnten schnell in die entlegenen Teile Persiens übermittelt werden.
Und trotz dieser tollen Sachen, Großmut und Milde, tolles Verwaltungssystem, tolle Straßennetze. Trotzdem ging das Reich ja irgendwann unter. Wir haben ja schon von Alexander dem Großen gesprochen. Wie ist das denn dann passiert?
Ja, man muss sagen, dass Alexander der Große einfach ein wahnsinnig begabter Feldherr war, der dieses Reich tatsächlich zum Einsturz gebracht hat. Und das ist das Interessante, innerhalb von nur 10 Jahren. Also so schlagartig wie das Persische Reich ging wohl kaum eine andere Supermacht unter. Im Jahr 330 vor Christus wurde der letzte Achämenidenkönig dann ermordet. Und damit war das Reich dann tatsächlich Geschichte.
Ja. Wahnsinn, das erste Superreich der Welt, 200 Jahre lang hat es existiert und ging ratzfatz unter. Manuel, vielen Dank, das war also sehr spannend. Mal.
Ja, du willst mich hier abwürgen.
Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Ich wollte noch sagen, interessant ist eben nicht nur der Aufstieg Persiens, sondern auch der Name an sich.
Ah, okay, Namens- und Begriffsherkünfte machen wir sowieso gerne in Schneller Schlau. Dann hängen wir das ganz kurz noch an. Sag, woher kommt der Name Persien?
Ja, das Interessante ist, die Perser, die haben sich nie Perser genannt. Der Begriff Persien, der stammt eigentlich wohl von den Griechen. Die haben ihre Erzfeinde pauschal nach einem Volksstamm bezeichnet, der in der Provinz Pars siedelte. Das war das Kerngebiet der Achämeniden. Aber die Einwohnerinnen und Einwohner dort, die haben ihre Heimat schon immer Iran genannt. Und das bedeutet so viel wie Land der Arier. Und diese Bezeichnung, die geht auf einen alten Nomadenstamm zurück, der sich da einst im persischen Hochland niedergelassen hatte. So, jetzt bin ich aber fertig. Du kannst deine Schlusssätze sagen.
Sehr schön. Und heute heißt das der Staat Iran und man spricht dort Persisch. Also beide Begriffe sind noch aktiv und werden benutzt. Super. Vielen, vielen Dank, Manuel. Ich habe echt wieder was dazugelernt. Also das erste Superreich, die erste Supermacht der Geschichte war das Persische Reich. Und es ist sehr schnell untergegangen, nachdem es 200 Jahre existiert hatte, durch einen Feldzug von Alexander dem Großen, der dann die zweite Supermacht der Erde befehligte, würde ich mal so sagen. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr Schneller Schlau hört. Und bald gibt es weitere spannende Fragen, die wir für euch versuchen zu beantworten. Dankeschön erstmal für heute. Tschüss.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.